Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf auch heute wieder eine interessante Persönlichkeit aus der sportlichen Region rund um Stuttgart am Mikrofon begrüßen. Ein kometenhafter Aufstieg liegt hinter den Barockvolleys des MTV Ludwigsburg. Innerhalb von nur wenigen Jahren ging der Weg von der dritten in die nun erste Liga. Seit den glorreichen Tagen des SV Fellbach in den 90er Jahren hat es kein Team aus der Region Stuttgart mehr in die erste Bundesliga geschafft. Bis jetzt. 2025 sind die Barockvolleys aus Ludwigsburg aufgestiegen. Und jemand, der maßgeblich daran beteiligt war, ist heute hier. Ein Mann, der schon als Spieler alles erreicht hat. Deutscher Meister, Pokalsieger, fast 200 Länderspiele. Und der heute als Sportdirektor im Hintergrund die Fäden zieht. Willkommen, Michael Dornheim.
Ja, danke schön und schön, dass ich heute hier sein darf.
Sehr gerne. Ich bin ganz arg gespannt, was du uns so berichten kannst über den Weg, über deinen Weg als Trainer bei den Barockvolleys, aber generell einfach über die Barockvolleys und natürlich über Volleyball, denn das soll heute unser Hauptthema sein. Trotzdem, Michael, sitzt du denn schon eigentlich auf dem Thron der Barockvolleys oder bleibst du lieber stehen?
Also eigentlich wollte ich ihn heute mitbringen, aber er hat hier leider nicht durch die Tür gepasst und nein.
Das wäre lustig gewesen.
Ernsthafterweise. auch während des Spiels, ich bin nie drauf gesessen. Wenn dann mal kurz nach dem Spiel, um durchzuatmen. Aber der Thron selber ist sehr imposant und es ist auch immer wieder ein schönes Fotomotiv für alle Mannschaften, die nach unseren Heimspielen der Barockvolleys auch bei uns ein Foto machen wollten. Die haben das immer kräftig genutzt, unseren Thron. Alle wollten immer drauf sitzen.
Ja, jeder will ja auf den Thron. Oder viele.
Ja, das stimmt.
Vielleicht einmal zur Erklärung, um welchen Thron geht's denn hier eigentlich? Der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin weiß es vielleicht gar nicht.
Ja, wir sind vor 3 Jahren hat sich der MTV Ludwigsburg dazu entschieden, da waren wir damals in der dritten Liga, Volleyballer oder das Volleyball in Ludwigsburg mehr hervorzuheben. Und dementsprechend hat man sich auch überlegt, wie könnten wir oder welche Marketing Maßnahmen könnten wir denn als Verein, als Volleyballer dementsprechend gut nutzen. Und dann hat man in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg, mit dem Oberbürgermeister Herrn Knecht und dem Herrn Horst, der für das Schloss auch verantwortlich, eben die Barockvolleys aus der Taufe oder dementsprechend hervorgehoben. Und das passt auch recht gut zu uns, denke ich. Im ersten Draufsehen ist es vielleicht ein bisschen seltsam, was hat denn Barock mit Volleyball zu tun? Und wenn man ein bisschen so nachliest, was Barock bedeutet, naja, Dramatik und Bewegung. Und ich glaube, das hatten wir als Volleyballmannschaft zuhauf in den letzten Spielen, in der letzten Saison. Da war manchmal Dramatik pur. Und von daher gab es dann diese Kooperation auch mit der Stadt. Und wir fühlen uns jetzt auch als Barockvolleys, natürlich als Volleyballmannschaft, dementsprechend ist es ja logisch, aber natürlich auch als Markenbotschafter und jetzt noch viel mehr, wo wir nicht nur in der zweiten Bundesliga, sondern jetzt praktisch deutschlandweit die Barockvolleys oder die Stadt Ludwigsburg dementsprechend vertreten.
Aber das ist schon ein echter Thron.
Sind zwei echte Throne, ja, das muss man sich wirklich vorstellen. Das ist so ein purpurner, roter Überzug, goldene Griffe sind da auch dran. Und also es wirkt imposant, aber es ist überhaupt, wenn man zu uns kommt, der Einlass, auch es gibt Spieleraufsteller, die praktisch in diesen ursprünglichen Kleidern, die damals in dieser Zeit geherrscht haben, gibt es Fotos von den Spielern, die sind aufgestellt. Auch sämtliche Merchandising-Artikel, die wir haben, die haben alle diesen Bezug zu dem Barocken. Das heißt halt nicht Schluss mit lustig, sondern Schloss mit lustig. Also egal, was es gibt bei uns drumherum in der Volleyballhalle, hat einen Bezug zu unserer Stadt Ludwigsburg und auch zum Schloss.
Das Schloss hat ja auch weiterhin eine große Bedeutung, auch bei euch zum Beispiel auf dem Trikot. Ihr tragt das Schloss, ihr heißt Barockvolleys. Wie kam es denn dazu, dass man sich dazu entschieden hat, so tief in diese Verbindung auch mit der Stadt, mit dem Schloss reinzugehen und zu sagen, hey, wir machen jetzt aus dieser Mannschaft die Barockvolleys MTV Ludwigsburg?
Also erstmal muss man ja diesen barocken Hintergrund haben, um das überhaupt tun zu können. Und ja, das hat nun die Stadt Ludwigsburg. Ja. Und zweitens haben sich da wirklich die zwei, drei Leute überlegt, was könnte uns denn hervorheben aus der Masse von vielen Mannschaften, die es auch dementsprechend in der Liga gibt. Und da haben wir wirklich glaube ich, eine einzigartige Stellung. Also in Bezug auf unsere Stadt, die wir vertreten, aber auch eben als kein anderer Verein, jedenfalls fällt mir keiner ein, deutschlandweit, der dieses auch im Namen und dann insbesondere, was die Spieler auch stolz macht, auf dem Trikot trägt.
So ein bisschen was, worüber man reden kann auch, weil es ist ja sicherlich auch ein Aufhänger für Gespräche.
Es macht es sehr einfach, wenn man in Kontakt kommen will, weil es ja wirklich, wenn wir im Ersten drauf gucken, ist es ja schon ein bisschen befremdlich, was hat das Barocke damit zu tun mit der Sportart, ja. Im Zweiten drauf sind, wenn man mal in Kontakt kommt, den Leuten das auch erklären kann, ja, und auch sagt, naja, wir haben nun mal diese Stadt mit dieser Historie und wir sind gern Markenbotschafter dieser Stadt, dann ist es schon, und je länger das auch dauert und je länger dieser Name dann auch wirkt, ja, jetzt sind wir ja gerade im dritten Jahr, desto, sag ich mal, natürlicher wird das auch und selbstverständlicher für die Leute.
Ich glaube, man kann es so in Anführungsstrichen ein bisschen vergleichen mit den Recycling-Volleys in Berlin. Das ist auch ein ähnlicher Gesprächsaufhänger.
Ja, so. Da ist es halt eine Firma, die im Hintergrund steht. Bei uns ist es halt eine Stadt, aber in der Stadt natürlich auch mit den Menschen und mit den Unternehmen dieser Stadt. Ich meine, das ist ja natürlich jetzt sehr auf das Barocke bezogen, aber wir sind ja fester Bestandteil und das ist uns auch ganz wichtig. Unsere Wurzeln liegen in Ludwigsburg. Damit werden wir auch von den Unternehmen dieser Region oder dieser Stadt unterstützt. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, dementsprechend das, was wir alle lieben, nämlich unseren Sport, Volleyball, jetzt in der ersten Bundesliga ausüben zu können.
Das ist ein gute Überleitung zu dem Aufstieg und dieser ganzen kometenhaften Geschichte. Tatsächlich, so hab ich's ein paar Mal gelesen in der Vorbereitung und habe es jetzt auch hier so formuliert. Du warst der Aufstiegstrainer.
Ja, ich war der Aufstiegstrainer. Genau, wir haben vor 3 Jahren gestartet. Damals waren wir in der dritten Liga. Da war neben dem, dass man sich überlegt hat, wie wollen wir das Ganze marketingtechnisch machen, natürlich auch, es gilt ja nicht nur Marketing zu machen, sondern auch das sportlich zu realisieren, war das die bewusste Entscheidung des Vereins neben Turnen und Karate, auch eine dritte Sportart in die erste Bundesliga zu bekommen. Und dann hat man sich eben Volleyball ausgesucht und von da ab ging das wirklich kometenhaft und sehr rasant. Ich habe, nachdem wir jetzt aufgestiegen sind, nachdem das Finale feststand, im Juni auch gesagt, wir haben einfach Prozesse übersprungen, wir haben in 3 Jahren das gemacht, was andere Vereine in 10, 15 Jahren durchleben. Teilweise ist es natürlich dann auch wie so im Startup, manches haben wir nicht perfekt gemacht, dann muss man halt mal nachsteuern oder nachlegen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man heute guckt, hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass es uns gelingt, innerhalb von 3 Jahren das, was heute realisiert worden ist, so auf die Beine zu stellen. Und da braucht es natürlich viele, viele, und das möchte ich ganz, ganz unterstreichen, ganz dick unterstreichen, viele, viele ehrenamtliche Helfer, die da im Hintergrund mitwirken, dass so etwas realisiert werden kann. Aber nicht nur die Helfer, wir brauchen, und deswegen auch finde ich das toll, dass wir diese Verbindung Barock-Volleys eben haben zu unserer Stadt Ludwigsburg. Wir brauchen natürlich die Unterstützung der Stadt, wir brauchen die Unterstützung der regionalen Unternehmen als Sponsoren und wir brauchen natürlich last but not least, und da bin ich auch froh, dass wir dort diese Unterstützung so haben, den MTV Ludwigsburg mit dem kompletten Vorstand, der uns auch dementsprechend immer unterstützt hat. Selbst, und das muss man ja ganz, ganz nüchtern sagen, als es letztes Jahr am Anfang der Saison nicht so toll gelaufen ist. Und ich glaube, da zeigt ja auch, dass alle, die im Umfeld gearbeitet haben, verstanden haben, Sport ist nur zu einem gewissen Teil planbar, zum gewissen Teil halt nicht. Und es kann auch passieren, dass sportlich das, was man sich erhofft oder was die Mannschaft eigentlich an Potenzial hat, mal über einen gewissen Zeitraum eben nicht realisiert werden kann.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen, in Anführungsstrichen. Wie war denn das damals, vor 3 Jahren, also noch nicht so ein richtiges damals eigentlich, gell? Also vor 3 Jahren, diese Entscheidungsfindung? Kam das aus dem Stegreif? War das einfach aus der extrem großen Jugendarbeit auch so ein bisschen gewachsen? Woher kam die Entscheidung, sich auf Volleyball so zu fokussieren und daraus so eine Geschichte zu machen, dass es bis hierhin gereicht hat?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich in der Entscheidungsfindung damals nur bedingt, ich kann jetzt immer nur aus dem Hören sagen, wiedergeben. Ich war selber damals oder bin seit 2022, war ich Jugendtrainer bei dem Barock Wallis und so war eigentlich auch meine Geschichte und hat damit eigentlich auch angefangen. Und ich habe mich immer eigentlich auch im Jugendbereich gesehen und bin halt dann 2024 in diese Rolle des Cheftrainers gerutscht. Es war eine bewusste Entscheidung, weil viele Volleyballbegeisterte auch in diesem großen Verein eben sind. Wir sind mit,
ja, 8000 Mitglieder.
Wir sind 8000 Mitglieder. Jetzt weiß ich nicht, ob wir der größte Verein in Baden-Württemberg, aber wir sind zumindest einer der größten Vereine, total familienorientiert. Wir haben auch große Sommerfeste und ganz viele Aktivitäten für Groß und Klein. Also es ist ein wunderbarer Verein, der MTV Ludwigsburg. Aber auch, und es ist für Deutschland wirklich eine sehr, sehr große Volleyballabteilung, wenn man es deutschlandweit betrachtet. Wir haben, glaube ich, annähernd 500 Mitgliedern. Und von daher war dort auch der Ursprung gelegt oder unsere DNA ist in diesem Verein, ja, und in dieser großen Abteilung des MTV Ludwigsburg. Und dort haben sich die Verantwortlichen sowohl auf der Abteilungsebene als auch der Vereinsebene dann die Karten gelegt und gesagt, wir wollen Volleyball pushen, ja.
Und dann?
Dann wurde es gepusht, das hat man ja gesehen.
Ja, also ihr wart damals noch in der dritten Liga.
Wir waren in der dritten Liga, die Jungs sind damals, es war sicherlich eine andere Mannschaft, die sind dann in die zweite Liga aufgestiegen. Zur Geschichte gehört auch, dass man in der ersten Saison, ich habe dann im Januar 21 übernommen, da waren wir auf dem Abstiegsplatz, wir sind in dem Jahr auch abgestiegen, 2024, haben aber damals bei der Volleyball-Bundesliga, das ist die federführende Vereinigung für alle Bundesligisten, eben ein Konzept hinterlegt mit der ganz klaren Botschaft, wir wollen in die erste Bundesliga. Und deshalb hat man uns dann auch in dem Jahr 2024, 2025 in dieser Saison eine Wildcard zugeteilt mit dem klaren Botschaft aufzusteigen. Das sind wir dann in dem finalen Zieleinlauf, hat das ja auch funktioniert am letzten Spieltag.
Das heißt, ihr habt eine Wildcard bekommen für, ja, für die zweite Liga für die, in 24.
Für 24, 25 haben wir eine Wildcard bekommen. Genau aus diesem Grund. Also wir sind nicht der einzige Verein, der das mal bekommen hat. Es gab auch schon früher zwei, drei Vereine, die haben das bekommen. Da ging es einfach darum, dass Vereine, die aus welchen Gründen es sportlich nicht schaffen, die aber eine gute Struktur, ein gutes Umfeld haben. Und die VBL hat auch ganz klar gesagt, dass man der Sportregion Stuttgart zutraut, einer Männer-Volleyball-Bundesligisten mit vollen Hallen, dass man das auch hinkriegt und sie das dementsprechend auch unterstützt haben, dass wir dort als Verein weiter in der zweiten Liga spielen konnten.
Das kennt man ja jetzt eher selten aus anderen Bundesligen, dass man da aus der zweiten oder aus der dritten Liga eine Wildcard bekommt für die nächsthöhere Klasse. Das ist jetzt.
Es ist sicherlich ungewöhnlich. Ich kann jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht den Überblick, ob es in anderen Sportarten auch gibt. Für uns, sage ich, glücklicherweise hat es das gegeben, weil ich bin mir nicht sicher, wenn wir da in die dritte Liga abgestiegen werden, ob wir dieses Engagement und das, was alles drumherum dazugehört, nochmal so aufgebracht hätten, um uns ganz nach oben dann wieder zu arbeiten. Ich glaube eher nicht. Und ich glaube, die Verantwortlichen in der VBL haben das genauso gesehen. Und da muss man einfach mal sagen, wenn der Zeitpunkt da ist, dann muss man einfach zupacken. Und das haben wir gemacht, ja, und ich bin auch froh und dankbar, dass uns diese Möglichkeit gegeben wurde und ich bin auch froh und dankbar, dass die Mannschaft das auch dann genutzt hat, diese Chance.
Es spricht ja aber auch unheimlich für diese Kommunikation zwischen Verein und Volleyball-Bundesliga, dass es das überhaupt gibt, dieses Gemeinsame und wir schaffen auch etwas gemeinsam, um den Volleyball in Deutschland zu pushen generell.
Am Schluss geht es ja, natürlich geht es auch um Vereine, um Individualinteressen, ja. Das ist keine Frage, aber wenn man in so einer Randsportart wie Volleyball agiert, glaube ich, da müssen alle Beteiligten gemeinsam die Kräfte bündeln, dass man starke Vereine in der Männer-Volleyball-Bundesliga kriegt, nicht nur Männer, sondern auch Frauen und dementsprechend den besten Sport den Zuschauern bietet, der möglich ist. Ja. Und das war unser erklärtes Ziel, eine Mannschaft zu etablieren, die A, konkurrenzfähig ist, aber auch insbesondere, weil das unser erklärtes Ziel war, auch jungen Spielern die Möglichkeit gibt, hier relativ früh Verantwortung zu übernehmen, auch integriert zu werden. Und unser Kapitän ist jetzt gerade, der war letztes Jahr 21, jetzt ist er 22, ja, der ist, so würde man normalerweise sagen, für einen Kapitän ist das eher jung, aber er hat den Job sehr, sehr gut gemacht, der Ben Simon Bonin. Und auch alle anderen Spieler, wir haben ja mit dem Durchschnittsalter letztes Jahr in der zweiten Liga teilweise von 20 Jahren, von 20 oder 20,5 gespielt, ja, also wir waren vom Altersdurchschnitt wahrscheinlich die jüngste Mannschaft, die da stand, und von daher, bis wir so ins Laufen gekommen sind, hat es einfach gedauert, auch bis, sage ich mal, die Jungs an das alles, an diesen Ablauf gewöhnt waren. Aber danach war der, sage ich mal, der finale Schlussspurt, der war schon wirklich toll zu beobachten.
Also war so auch diese Entwicklung der Jungs, wie du sie nennst, der Spieler, von dir, vom Verein generell, über diese zweite Liga, die zwei Jahre zweite Liga, wichtig, um auch die Strukturen einfach zu festigen für den Weg nach ganz oben?
Also das Jahr zweite Liga nochmal hat uns auf alle Fälle sehr gut getan. Also ich glaube, sonst wäre alles viel zu schnell. Ich habe ja vorhin schon mal erklärt von diesen ehrenamtlichen Helfern, so ganz simple Dinge, wenn du sagst, du musst den Boden legen in der Halle, du musst den am Abend vorher, das dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden, bis der komplett ausgelegt ist, dann muss der mal einen Tag liegen. Am nächsten Tag, wenn gespielt würde, musst du dann wieder 3-4 Stunden abbauen. Geht ein bisschen schneller, glaube ich, als aufbauen, aber immerhin. Aber du brauchst einfach eine ehrenamtliche Helferstruktur in allen Bereichen. Und deswegen hat uns das nochmal gut getan, wie so ein kurzes Luftholen in der zweiten Liga, um dann eben final durchzustarten. Ja, das war sicherlich ein wichtiger Punkt.
Du warst Trainer. Ihr habt mittlerweile einen neuen Cheftrainer engagiert. Es ist aber so, wie hast du denn die Jungs motivieren können? Wenn du sagst, selber, du weißt, du warst Profisportler, du weißt es, sie sind Anfang 20, manche vielleicht noch nicht mal. Wie kriegst du die Jungs fokussiert? Wie hast du sie so motiviert bekommen, dass sie gesagt haben, ja, wir schaffen das. Vor allem, wir schaffen das und wir wollen das auch.
Ich glaube, das ist am Schluss die große Kunst des Trainers. Und ein Trainer ist ja mehr als ein Trainer. Ein Trainer ist ja mehr als derjenige, der Übungen in der Halle vorgibt. Ein Trainer ist ein Coach. Ein Trainer ist aber manchmal auch ein Wegbegleiter für einen jungen Menschen, ja, sofern es die Zeit und die Möglichkeit auch gibt. Und das Wichtigste war, insbesondere als wir am Anfang so miserabel gestartet sind,
habe ich versucht, letzte Saison,
habe ich versucht, den Jungs immer zu erklären, oder dass irgendwann dieser Punkt kommt, und ich konnte halt immer auch aus meiner eigenen Erfahrung als Spieler auch schöpfen. Ich habe sowas Ähnliches mal erlebt gehabt in meiner Zeit, als ich in Friedrichshafen gespielt habe, dass wir eine sehr gute Mannschaft hatten, aber ständig verloren haben. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo alle total verzweifelt waren, da waren wir auch schon kurz davor in der zweiten Liga. Und dann kam dieser eine Punkt, wo wir gewonnen haben. Und die Mannschaft ist durch dieses tiefe Tal der Tränen hat sich zusammengerauft, extrem zusammengeschweißt. Und sie wussten, am Schluss hilft ihnen niemand mehr, außer sie selbst. An diesem Punkt waren wir alle, sie selbst, also Trainer, die Mannschaft. Und natürlich musst du jetzt immer mit sehr vielen Gesprächen, teilweise Einzelgesprächen, wenn wir knapp verloren haben, hängen alle die Köpfe. Aber ich war nie sauer auf die Jungs, ja, weil ich wusste, sie haben leider das, was wir über viel, lange Zeit auch im Training gezeigt haben, nie so richtig auf die Platte, aufs Spielfeld bekommen. Und ich habe immer gehofft, dass ich das noch erleben darf, und ich durfte es dann zum Glück auch, dass sie das, was sie im Training performt haben, einfach aufs Spielfeld bringen. Und das haben sie gebracht. Und das hat mich am Ende, natürlich war das auch toll, dass wir aufgestiegen sind, aber mich war, was die viel größere Leistung war, nach so einer Katastrophe im ersten Hinrunde, ja, dass wir diese Rückrunde so phänomenal gespielt haben, oder schon zum Ende der Hinrunde hat das ja gestartet. Wir haben ja dann 11 Spiele in Folge gewonnen, und das war schon phänomenal. Und die Jungs, man hat es gemerkt, die haben an einem Punkt dann immer an sich geglaubt. Selbst wenn wir haben Sätze verloren, und wir haben dann trotzdem das Spiel 3-1 gewonnen, und zwar ganz locker danach. Mhm. Und das war ganz am Anfang der Saison, sobald wir in schwierige Situationen gekommen sind, hast du gemerkt, jetzt fängt jeder an zum Nachdenken, jetzt wird es zögerlicher. Und das war nachher weg. Und durch diesen Prozess musst du manchmal auch als Mannschaft gehen. Das kannst du als Coach, manches kannst du, es hört sich immer so toll an, man könnte als Coach alles steuern, aber dem ist ja nicht so. Ja, manchmal muss diese Mannschaft auch sich selber steuern, und manchmal muss die Mannschaft auch selber, das hört sich so blöd an, durch dieses tiefe Tal der Tränen durch. Und da sind die halt durchgekommen. Manche Mannschaften schaffen es nicht, die brechen dann auseinander. Diese Mannschaft hat es geschafft.
Es hat so ein bisschen was von verlieren lernen, um zu wissen, dass man auch gewinnen kann.
Ja, wenn es am Schluss dann immer so ausgeht, ja, hört sich der Spruch gut
ja,
an.
Ja, bei euch war es, also bei euch war es ja so.
Ja, also ich hasse es eigentlich. Also grundsätzlich hasse ich es zu verlieren. Das ist also eine Eigenschaft.
Ich glaube, sonst wärst du auch ein bisschen falsch an deiner Position, ja, wenn du das nicht hassen würdest.
Und deshalb ist es schon, und weil man halt als Trainer und als Coach so wenig, also während des Spiels würde man am liebsten ja selber mal mitspielen. Ja, noch,
ja klar, das stelle ich mir richtig vor, dass du da in der Seitenlinie stehst.
Ja, und du weißt natürlich manchmal, was passieren wird, aber du kannst ja nur noch indirekt Einfluss nehmen. Mhm. Du kannst natürlich deine Mannschaft rein taktisch über Aufschläge, Block, Feldverteidigungstaktik oder Angriffstaktik natürlich maximal gut einstellen, aber dann die Exekutive hast du ja nicht mehr in der Hand. Ja. Und das ist schon der Unterschied und das ist auch wirklich schwer manchmal zu ertragen und das und manchmal hat das dann so emotionale Explosionen. Also ich kann das schon verstehen bei Trainern. Ich bin jetzt manchmal so, aber nicht immer, weil ich eher ein ruhiger Typ bin, im Regelfall. Aber das ist schon nicht so schwierig und das macht es auch schwierig, dieses Spiel. Also ich spiele eigentlich jedes Spiel zweimal. Ja? Mhm. Also ich gucke mir das Spiel als Coach an während des Spiels, aber ich spiele das Spiel danach nochmal abends. Also ich
in deinem Kopf durch, ja, oder wirklich auf
das
Video?
Das ist Kopfkino.
Komplettes Kopfkino.
Ja. Also das ist, ich weiß nicht, ob das viele Coaches so erleben, aber ich habe das schon so, dass ich wirklich das Spiel, also nicht jeden einzelnen Ballwechsel, mhm, aber es gibt schon Situationen, wo ich nochmal drüber nachdenke, da stand jetzt gerade 17 beide, was ist dann passiert, wer hat wie aufgeschlagen, warum ist dieses und jenes, was hätte man mit dem Ball anders machen können, mhm, das passiert schon. Also dieses Nachverarbeiten des Spiels, ja, das war bei mir, oder ist bei mir, es war schon früher so, also auch als Spieler schon, das war jetzt nicht nur als Coach, sondern so auch als Spieler.
Kannst du denn oder konntest du, weil du stehst ja jetzt nicht mehr an der Seitenlinie, da kommen wir gleich noch zu, deine Jungs so pushen an der Seitenlinie, von der Seitenlinie aus? Hören die das? Sind die aufnahmebereit stellenweise?
Also während des Spiels, glaube ich, reagieren Spieler schon und sie sehen auch die Körper, also ich glaube, das Wichtigste beim Trainer ist auch die Körperhaltung. Mhm. Selbst wenn die Spieler das nicht sehen, spüren sie das. Man spürt das als Spieler. Man spürt übrigens auch, ob ein Trainer jetzt nervös ist. Ja? Also ich habe so ein Spiel auch immer gespielt. Ich wusste einfach, was ist heute mit meinem Coach los? Der, nee, ist, der hippelt. Ja doch, das merkt man. Und selbst wenn er äußerlich ruhig ist, ja, mhm, das merkt man als Spieler. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass du als Trainer und Coach, selbst wenn es vielleicht nicht immer so ist, einfach, du musst immer ruhig sein und ruhig bleiben. Weil es bringt nichts, das, was passiert, nochmal zu kommentieren und insbesondere muss man vermeiden, negative Schleifen zu erzeugen. Das heißt, das Wichtigste bei dem Spiel ist auch immer nach vorne zu gucken. Der Ball ist gespielt, der kommt nicht zurück, der Schiedsrichterpfiff ist erfolgt, der wird den nie zurücknehmen, du kannst noch 5 Minuten protestieren. Das Spiel muss immer nach vorne gerichtet sein auf den nächsten Ballwechsel. Und die Mannschaften, die das gut können, die sind erfolgreich, die Mannschaften, die zurückblicken, verlieren.
Jetzt bist du als Trainer sehr, sehr nah dran an der Mannschaft. Du bist aber sogar noch mal einen Ticken näher dran, weil dein Sohn spielt auch für die Barockvolleys Ludwigsburg. Hat das so einen Einfluss irgendwie oder ist es komplett, könnt ihr das komplett differenzieren? Oder hörst du von deinem Sohn auch manchmal irgendwie Sprüche, die du jetzt sonst nicht gehört hättest?
Also da gab es eine ganz klare Trennung und die hat also auch mein Sohn eingeführt. Also es gibt ja, wie es wahrscheinlich in vielen Mannschaften gibt, Informations- oder WhatsApp-Gruppen oder andere Medien, andere Messenger-Dienste, die man benutzt. Aber es gab ganz klar eine Gruppe mit und eine Gruppe ohne Trainer. Das ist auch, glaube ich, Standard bei Sportmannschaften.
Ja.
Und ich habe von dieser Gruppe ohne Trainer nichts mitgekriegt. Ich habe A, nie nachgefragt, ja. Und B, hat mein Sohn auch nie was darüber erzählt.
Also ihr differenziert es schon sehr.
Ja, das ist auch notwendig. Mhm. Natürlich ist man immer in der Rolle Vater und natürlich, oder war, jetzt bin ich es ja nicht mehr, war in der Rolle Vater und auch in der Rolle Coach. Aber man muss das sehr genau differenzieren. Von daher gab es auch schon mal die ein oder andere Autofahrt nach dem Training, wo wir beide weniger Worte miteinander gewechselt haben, das gab es auch, aber im Regelfall ist das sehr harmonisch verlaufen. Ja, das war gut und ich glaube, uns beiden ist es im Großen und Ganzen gut gelungen, da auch zu differenzieren.
Mhm. Ja, also ich glaube, das geht nicht bei allen. also Vater, Sohn, Vater, Tochter, Mutter, Tochter, Gespannen. Ich glaube, dass das manchmal schwieriger ist, aber wenn ihr zwei so, also du bist ja sehr konzentriert und straight, wenn ihr beide so seid, dann passt es.
Ich glaube, es ist auch in einem Mannschaftssportart noch einfacher. Ich glaube, in einer Einzelsportart stelle ich es mir, also ich habe es nie so erlebt, aber ich stelle es mir in einer Einzelsportart deutlich schwieriger vor. Mhm. In einer Mannschaftssportart, so wie wir aufgestellt waren, wir hatten ja eh so lauter, so Young Guns, ja, lauter jugendliche Spieler, ja, dynamische Jungs und da hat er auch gut dazugepasst und ich glaube, das war auch eine tolle Truppe und ist immer noch eine tolle Truppe, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben 10 Spieler, die wir in der zweiten Liga haben, nehmen wir auch mit in die erste Liga. Das heißt, wir haben ja nur 4 Neuzugänge in dieser Saison für die erste Bundesliga mit in diese Mannschaft zu integrieren.
Und den Trainer. Also, das sind dann quasi 5 Neuzugänge.
Den Trainer wollte ich nicht unterschlagen. Ganz wichtige Person.
Nee, aber es ist ja schon, also wir gehen gleich auf das Abenteuer erste Liga. Jetzt war es ja aber so, ihr habt also die Hinrunde in der letzten Saison, in der vergangenen Saison war nicht ganz so toll. Die Rückrunde dafür umso besser. Dann habt ihr die zweite Liga auf dem 3. Platz abgeschlossen. Und dann war es so, dass ihr aufgrund von 2 Nichtaufstiegen oder nicht in Anspruchnahme von Aufstiegen dann die Lizenz für die erste Liga beantragen konntet.
Das ist korrekt, ja. Also in der zweiten Liga darf sowohl der Erst-, der Zweit- als auch der Drittplatzierte hat das Recht aufzusteigen. Und dadurch, dass der Meister Gotha und der Zweitplatzierte Kriftel relativ früh signalisiert haben, sie steigen nicht auf, sie haben auch gar keinen Lizenzantrag gestellt, war immer klar oder für uns klar, wenn wir den 3. Platz erreichen im finalen Einlauf, dann wird das in Anführungszeichen reichen, beziehungsweise dann können wir den Lizenzantrag für die erste Bundesliga stellen. Das war klar.
Kannst du Aussagen darüber treffen, warum die Teams keine Lizenzanträge gestellt haben? Warum, was würde ein Beweggrund sein, dass man einfach die Struktur nicht hat oder dass man sich gar nicht so extrem darauf versteifen möchte?
Das ist ja das, was ich vorhin schon, was für uns ja auch gilt, gesagt habe, du brauchst unglaublich viel Support über Helfer, über ehrenamtliche Unterstützung. Du brauchst Support von der Stadt, du brauchst Sponsoren, du brauchst aber vielleicht auch die Halle. Mhm. Ich kann das jetzt im Einzelfall gar nicht für die beiden Mannschaften natürlich darstellen, was denen gefehlt hat. Vielleicht von allem etwas, ja. Mhm. Aber es war jedenfalls sehr früh klar, dass diese beiden Vereine sich nicht für die erste Liga angemeldet haben und dann war eben klar für uns, sofern wir Dritter werden, haben wir alle Möglichkeiten beziehungsweise die Möglichkeit, dementsprechend den Lizenzantrag zu stellen und damit auch in die erste Liga zu kommen.
Und jetzt beginnt das Abenteuer, erste Bundesliga. Du hast gerade gesagt, 4 Neuzugänge, ein neuer Trainer. Wie lang, denkst du, dauert es, bis dieses neue Team mit dem neuen Trainer sich zusammengefunden hat? Oder ist es schon passiert jetzt über die Sommerpause? Es war jetzt von Juni bis Oktober, seid ihr?
Also wir haben jetzt am 18. August, war offizieller Trainingsstart für alle, sprich von diesem Augenblick waren alle Spieler da, bis auf einen, unser holländischer Libero, Jeffrey Klock, der ist noch mit seiner Nationalmannschaft unterwegs, die sind jetzt gerade heute, glaube ich, spielen sie sogar gegen Deutschland, haben sie Länderspiel gegen Deutschland in Italien und sie spielen nachher in den Philippinen sind sie.
Wow.
Und spielen Weltmeisterschaften.
Okay.
Und da ist er dabei und das heißt, er wird nach den Weltmeisterschaften, also ich bin mir nicht sicher, ob sie in den Philippinen spielen, aber es ist jedenfalls Weltmeisterschaften und nach den Weltmeisterschaften kommt er dann zu uns, es wird Ende September sein, also ungefähr zweieinhalb Wochen, bevor dann die Saison losgehen wird im ersten Heimspiel gegen Lüneburg.
Vorher steht noch ein Pokalspiel an, am 12. Oktober gegen Dachau.
Richtig.
Ihr habt da eine Konstellation geschaffen in der ersten Liga, dass ihr quasi in 3 verschiedenen Hallen spielt. Einmal in der Innensporthalle, einmal in der Rundsporthalle und dann zu Highlightspielen in der MHP Arena Ludwigsburg. Das ist das erste Spiel der Saison am 12. Oktober, das findet in der Innenstadtsporthalle statt. Und das zweite Spiel dann in der MHP Arena. Das sind knapp 5000 Sitzplätze.
Ja, es wäre schön, wenn wir die füllen können.
Ja, oder?
Ja, also erstmal finde ich es toll, dass wir in unserer Stadt diese Möglichkeiten haben, in drei Hallen spielen zu können. Das ist ja erstmal, das ist ja auch, würde ich sagen, einzigartig, aber es ist zumindest nicht selbstverständlich. Und je nachdem, wie unsere Gegner und wie auch wie es der Terminplan der jeweiligen Hallen erlaubt, haben wir dann die Hallenkapazität zugesprochen bekommen. Und das ist natürlich toll, dass wir gegen den Vizemeister von letztem Jahr, gegen Lüneburg, in der MAP-Arena starten mit unserem ersten Heimspiel. Natürlich, und deswegen ist jetzt hier auch ein Aufruf, vielleicht hat der eine oder andere noch keinen Volleyball gesehen, dann wäre ein guter Zeitpunkt an diesem Tag. Oh, es ist eine tolle Halle, die MAP-Arena, und es ist ein toller Gegner. Und für uns ist es natürlich umso mehr Motivation, je voller die Halle dann auch wird.
Wie viele Spiele kommende Saison habt ihr denn geplant in der MHP-Arena?
Aktuell sind es zwei Spiele, die wir geplant haben. Nämlich das Spiel gegen den Vizemeister, gegen Lüneburg, und dann das Heimspiel gegen den Deutschen Meister, gegen die Berlin Recycling Volleys. Ob jetzt noch weitere hinzukommen, weil ja jetzt auch gegebenenfalls wieder Kapazitäten in der Arena frei werden, weil die Handballfrauen ja zurückgezogen haben von Ludwigsburg, das kann ich nicht sagen. Also vielleicht werden aus den zwei vielleicht auch drei oder vier, aber das weiß ich nicht im Moment.
Ist es denn dann so, dass ihr in Wochen, in denen ihr in der MHP-Arena in Ludwigsburg spielt, dort dann auch trainieren könnt?
Das
einfach
wird
um
nicht,
das Feeling zu
das,
bekommen?
Das wird leider nicht so sein. Das ist auch gar nicht möglich. Also es wird für uns wird es ein Training geben, das ist das Vormittagstraining, Abendspiel, und dann wird der Boden wieder abgebaut. Also mehr ist leider nicht möglich, aber das haben andere Vereine genauso. Damit muss man auch leben, und es ist okay.
Aber dieses eine Vormittagstraining dann schon?
Natürlich. Also einmal trainieren, auf dem Boden. Auf dem Boden, in der Arena. Und dann wird abends das Spiel sein. So ist es zweimal geplant. Das Gleiche gilt ja auch für die Rundsporthalle. Wir werden in der Rundsporthalle auch nicht trainieren. Das hatten wir übrigens auch diese Saison schon. Wir haben ja zweimal in der Rundsporthalle gespielt. Da wird abends der Boden aufgebaut, wir haben ein Vormittagstraining dann und haben dann nachmittags gespielt.
Vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, die Rundsporthalle hat
2.500.
Also und die Innenstadtsporthalle hat 900.
900 bis 1.000. Also ich weiß jetzt nicht, welche Kapazität offiziell bezogen auf Brandschutzordnung oder sonstigen Regularien erlaubt sind, aber so eine Kapazität hätte ich vermutet zwischen 900 und 1.000.
Was hattet ihr denn jetzt in der zweiten Liga so ungefähr an Zuschauerzahlen?
Am Anfang, als wir nicht so gut gespielt haben, logischerweise nicht so viel. Jetzt in den letzten Heimspielen waren es so 500, 600 vielleicht.
Mit Potenzial nach oben?
Ja, mit deutlichem Potenzial nach oben.
Es klingt ja auch so, als würdet ihr so dieses in Ludwigsburg leben und Ludwigsburg auch als Markenbotschafter unterstützen zu wollen als Stadt, dass sich da schon einiges findet. Und ich bin sicher, dass ihr viele, viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ludwigsburg auch ansprechen könnt, oder? Kriegt ihr da auch Feedback so?
Also ich kriege es jetzt teilweise auch über die Arbeit, weil der eine oder andere Mitarbeiter von mir, der wohnt auch in Ludwigsburg, hat mich auch schon drauf angesprochen, wie das mit dem Barock-Wallis jetzt ist. Aber wir haben ja immer wieder auch größere Marketing-Events, die wir A schon gemacht haben und B noch vor uns haben. Also wir waren jetzt zum Beispiel marketingmäßig bei der Eröffnung Blühendes Barock waren zwei Spieler von uns dabei. Wir sind jetzt zufälligerweise kommenden Samstag, den ganzen Samstag, in einem großen Einkaufscenter, einem Marstall-Center in Ludwigsburg von morgens bis abends und versuchen dort Volleyball dem Publikum dort natürlich ein bisschen näher zu bringen. Aber da werden auch Spiele und Verlosungen sein und dementsprechend auch, da wird es auch die eine oder andere Freikarte natürlich geben, aber das wird dann einfach auch Zuschauer in die Halle bekommen, weil das muss das vornehmliche Ziel auch von uns sein. Natürlich über attraktiven Sport, aber sämtliche Marketingmöglichkeiten, die es auch drumherum natürlich gibt, so viel wie mögliche Menschen dafür zu begeistern und in die Halle zu bekommen.
Hast du denn den Eindruck, dass die Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger zumindest annähernd eine Ahnung haben, was Volleyball eigentlich ist, wie man spielt? Oder macht ihr schon sehr, sehr viel auch, was Aufklärungsarbeit und sowas angeht?
Ja, also wir sind auch dabei, das zu erklären, worum es eigentlich geht, natürlich. Aber immer ein guter Punkt und ein Andockpunkt ist ja für uns auch, was in unserer DNA steckt, die Volleyballakademie. Also wir haben eine Volleyballakademie, wo gerade 200 Kinder Volleyball spielen, mit verschiedenen Trainingsgruppen und auch unterschiedlichen Niveaus natürlich. Und das ist ja auch diese Kinder, Eltern, und so kommt da, ich sag mal, eine Community zustande, ja. Und so verbreitet sich diese Basis auch immer mehr und so kannst du auch Know-how verteilen und das Wissen einfach verbreiten. Natürlich kannst du es über Marketing-Events machen, aber am besten ist, ich sag mal, über den Sport selber und dann am besten noch über die Kinder.
Ab wann darf man denn in Ludwigsburg anfangen, Volleyball zu spielen?
Es geht, glaube ich, nicht darum, ab wann man darf. Es ist eher so eine Sache, ab wann es sinnvoll ist, weil der Bewegungsablauf an sich ist jetzt nicht so einfach. Natürlich kann man so gewisse Vorübungen machen, aber ich sag mal, in einem Alter, je nachdem, wie die individuelle Entwicklung des Kindes natürlich auch ist, kann man das sicherlich zwischen 8, 9, 10 anfangen. Ja. Kommt drauf an.
Du hast selber gespielt, sehr erfolgreich. 200 Länderspiele, auch unter anderem für den VfB Friedrichshafen gespielt, die ja zu einer der erfolgreichsten Mannschaften hier in Deutschland gehören. Magst du uns über deine persönliche Profizeit ein bisschen was erzählen? Wie bist du denn selber überhaupt zum Volleyball gekommen und wann hatte sich das rauskristallisiert, dass du Profi werden kannst?
Ich glaube, mir ist es gegangen, wie vielleicht vielen anderen jüngeren Geschwistern. Mein Bruder hat gespielt.
Ah.
Also mein Bruder hat in meinem damaligen Heimatverein, ich bin in Weiden in der Oberpfalz geboren, ist in Nordostbayern Richtung tschechoslowakische Grenze, der hat Volleyball gespielt. Da gab es lange Tradition bei uns in meiner Stadt und die haben damals, heute würde man sagen, dritte Liga gespielt. Über viele Jahre. Sie waren einmal so ganz kurz in der zweiten Liga und so kam ich über meinen Bruder zum Volleyball und bin dann relativ schnell in sämtliche Auswahlmannschaften, die es da so in der Jugend gibt, also sprich über ganz, wie es wahrscheinlich in anderen Sportarten auch ist, Bezirksauswahl, Nordbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, bis ich dann schlussendlich in der Jugend- und Juniorennationalmannschaft gelandet bin. Und ich habe dann den Schritt auch gemacht und bin als damals erster Jahrgang in das damals neu gegründete Volleyballinternat nach Frankfurt gegangen, Frankfurt-Höchst. Und bin dann nach 4 Jahren, als die Internatszeit zu Ende war, als wir die Europameisterschaft gespielt hatten und die Weltmeisterschaften, habe ich es mal probiert. Also ich habe das nicht geplant gehabt damals, ich habe es probiert. Ich hatte ein Angebot vom Hamburger Sportverein gekriegt als zweiter Zuspieler und das habe ich gesagt, das möchte ich zumindest ein Jahr mal probieren. Ich habe 4 Jahre lang hart trainiert. Ich wollte es zumindest mal antesten. Und aus dem Antesten wurden dann, glaube ich, 12 Jahre Bundesliga und nochmal 6 oder 7 Jahre A-Nationalmannschaft. Wir sind in dem Jahr, als ich dorthin gegangen bin, deutscher Meister geworden. Mhm. Und so bin ich vom zweiten Zuspieler zum ersten Zuspieler geworden, schon mit relativ jungen Jahren. Ich war damals 19, bin dann 20 geworden. Und dann habe ich 10 Jahre lang erste Bundesliga gespielt. So hat sich das, also es war natürlich, aber mit sowas kann man auch nicht planen. Ich glaube, es braucht die Chance und es braucht in dem Augenblick dann auch die Chance, die man ergreift, die man als jugendlicher Spieler dann kriegt oder als junger Spieler. Viele Chancen gibt es nicht, aber man muss zu dem Zeitpunkt, wo die Chance kommt, parat sein. Das war damals bei mir im Halbfinale. Wie gesagt, ich war zweiter Zuspieler, wir waren im Halbfinale und lagen 2-0 hinten. Dann wurde ich eingewechselt und wir haben das Halbfinale noch gewonnen. Ich habe ein ziemlich gutes Spiel gemacht und ich habe dann im zweiten Halbfinale auch gespielt und im Finale dann auch nochmal zweimal und dann sind wir deutscher Meister geworden. Und das war im Prinzip, wenn man so möchte, für mich der persönliche Durchbruch in der ersten Bundesliga und sowas. Solche Momente, die gab es damals für mich, die gibt es aber heute für jeden. Es gibt für jeden jungen Spieler diese Momente, wo sich zeigt, packt er jetzt zu oder packt er nicht zu. Und diese Gelegenheit hoffe ich auch, dass das für junge Spieler auch in Ludwigsburg kommt. Warum sage ich das? Deswegen, um das zu erklären. Auch wir wollen jungen Spielern immer wieder die Möglichkeit, sofern sie das Potenzial haben, nach Ludwigsburg holen. Wir wollen mit ihnen länger arbeiten, also nicht nur ein Jahr, sondern länger. Und ihnen auch die Möglichkeit geben, schon in jungen Jahren zu zeigen, was sie können.
Immer wieder fällt in unserem Gespräch dieses Thema Training sehr, sehr viel Training ist schon, also es ist schon sehr viel Training notwendig, um es überhaupt deutlich an die Spitze zu schaffen im Volleyball.
Ja, definitiv. Es ist nicht nur im Volleyball so, ich denke in ganz, ganz vielen Sportarten ist es so, dass der Trainingsumfang extrem hoch ist. Also bei uns heißt es im Moment 2-mal am Tag. Morgens sind sowohl Krafteinheiten, wo die Jungs einfach 2-2,5 Stunden im Kraftraum sind, wo sie über einen Athletiktrainer, den wir engagiert haben oder der uns begleitet, dann ihr Kraftprogramm kriegen. Und dann jeden Abend sind sie 2 Stunden in der Halle, wo eher Mannschaftstraining, Mannschaftstaktik gemacht wird. Aber natürlich auch Individualtraining ist noch am Vormittag, wo man nur an Aufschlägen, nur an Annahme, nur am Zuspiel oder individuell an Angriffsrichtungen, Laufwegen arbeitet. Manchmal mit, manchmal ohne Springen, je nachdem. Also wenn das Abendstraining manchmal hart war, dann verzichtet man schon vormittags manchmal auf Springen. Dann geht es eher um Technik, Taktik oder um Feldzuspiel.
Springen?
Ja, also man verzichtet auf Springen im Vormittagstraining, wenn es zu heftig war.
Wie muss ich mir das vorstellen, das Springen?
Naja, also im Regelfall sind die Bewegungen, die wir tun, ich hatte ja gerade von diesen Höhen, in denen man sich bewegt. Ja. Das heißt, jeder Volleyballer, jede Aktion, die du ausführst, heißt maximaler Sprung.
Also Absprung vom Boden.
Mhm. Mit beiden Beinen im Regelfall, Absprung vom Boden. Und so durchschnittlich pro Spiel, und das versucht man dementsprechend auch in die Trainingsdosierung mit einzubauen, sind so 80, 85 Sprünge, je nachdem welche Position. Also es gibt Spieler, die springen mehr, es gibt Spieler, die springen weniger und es gibt Spieler, die springen die ganze Zeit maximal. Ja. Mhm. Also ein Zuspieler springt fast mit am meisten, obwohl man das nicht denken würde, aber er springt fast mit am meisten, aber er ist nicht jedes Mal in der maximalen Sprungbelastung. Mhm. Ja. Ein Diagonalangreifer ist immer in maximalen Sprungbelastung, ja, sowohl im Block als auch im Angriff. Und je nachdem versucht man das trainingstechnisch zu steuern. Ja, da gibt es sogar richtiges Equipment dafür. Das haben wir jetzt nicht, weil es kostet natürlich auch. Aber du kannst die Sprünge, die du im Training machst, auch nachsteuern, nachlesen in der App und dann auch messen, wie viel die Jungs gesprungen sind, klar.
Das geht schon extrem auf die Gelenke, ne?
Das geht extrem. Und ich meine, wir haben, oder ich sehe uns ja als Trainer, natürlich wollen wir sportlichen Erfolg haben, aber wir haben auch eine Verantwortung für die Gesundheit der Jungs, ja, und deswegen ist das Krafttraining, unser Athletiktrainer sagt immer, das ist eine Rüstung für deinen Körper, ja. Das ist wirklich wichtig, das Training, also für all die, die Krafttraining nicht so gern haben, es ist absolut notwendig, weil du diese Sprungbelastung, wenn du dir vorstellst, wir haben 28 reguläre Spiele, vielleicht noch Pokalspiele, ein bisschen Vorbereitungsspiele, das heißt, die spielen 35 Spiele, die Jungs. Und wenn du dir dann vorstellst, 80 bis 100 Sprünge, dann weißt du, wie sie springen. Dann musst du das noch aufs Training hochrechnen, dann weißt du, wie hoch diese Sprungbelastung wird. Und wenn du da nicht optimal austrainiert über die Muskulatur bist und das auch abfangen kannst und stabilisieren kannst über einen guten Körper, dann ist das wirklich nicht gut und das wollen wir auch nicht. Und deswegen ist es auch für uns ganz, ganz wichtig, dass die Jungs gesund sind und auch gesund bleiben.
Deshalb wollte ich das, glaube ich, auch so ein bisschen rausstellen, weil dieses Krafttraining ist jetzt, das stellt man sich, glaube ich, gar nicht so extrem vor, speziell im Volleyball. Ich glaube, dass jemand Außenstehendes, der jetzt noch nicht 20 Spiele gesehen hat, weiß das nicht einzuschätzen, wie viel Kraft es da wirklich braucht und wie viel Muskulatur du da auch wirklich aufbauen musst.
Also es ist extrem, also allein Oberschenkel, Vorder-, Rückseite, aber auch Wadenmuskulatur, den ganzen Schultergürtel mit dieser Schlagbewegung, auch das wird trainiert im Bewegungsablauf. Und je nachdem, in welcher Trainingsphase, jetzt sind wir gerade noch am richtig powern. Deswegen habe ich auch von 2 bis teilweise länger als 2 Stunden gesprochen. Die Jungs sind richtig am powern gerade, weil wir in der Vorbereitungsphase noch sind. Die Dosis und der Inhalt des Ganzen verändert sich dann im Laufe der Saison, ja. Also im Moment wird noch maximal gepowert und dann gucken wir, wie läuft die Saison an und dann wird auch dementsprechend reguliert, weil wir ja teilweise auch Mittwochsspiele haben, also Spiele unter der Woche und dementsprechend wird dann das Training, nicht nur das Training selber, aber auch das Krafttraining dementsprechend angepasst.
Wenn du jetzt 5 Jahre nach vorne blickst, im Sinne der Barock Wallis Ludwigsburg, wo steht die Mannschaft in 5 Jahren?
Also, ich kann sagen, was mich freuen würde. Ich weiß nicht, wo
das ist. Das wären ja dann 2 Perspektiven. Ja, ja. Ich nehme auch 2 Perspektiven.
Also, was mich persönlich freuen würde, wenn wir angekommen sind in der Liga, wenn wir dann, weil wir sind ja erst am Anfang, wir sind ja nicht am Ende, wir sind am Anfang, wenn es uns gelingt, sowohl im Verein, mit der Stadt, mit unseren Sponsoren, das sukzessive Step by Step in langsamen Schritten aufzubauen, dass wir immer mehr eine konkurrenzfähigere Mannschaft auch aufbauen können für die erste Liga, dass wir dann auch eine etablierte Mannschaft in der ersten Liga in 5 Jahren sind, die so konkurrenzfähig ist, dass sie einfach guten Volleyball spielen kann und darüber eben auch mit den meisten Mannschaften auch mithalten kann. Ob es uns jemals gelingen wird, mit so einer Star-Truppe wie mit Berlin mithalten zu können, vermag ich heute nicht zu sagen. Das ist extrem schwierig, weil die Budgets sind so weit von unseren entfernt, dass das Stand heute sehr unrealistisch ist. Aber sich peu à peu nach oben zu arbeiten, um dann einfach ein etablierter Bundesliga-Standort zu sein.
Gerade Berlin ist ja auch für die Jungs oder die Spieler der Barockwollis auch eine Mannschaft, zu der man so ein bisschen aufschaut vielleicht, bei denen man sich vielleicht auch versuchen kann, was abzuschauen. Ist das was, worauf sich die Jungs auch freuen? Haben die da auch richtig Bock drauf? Weil es muss ja schon auch einen gewissen Konkurrenzkampf geben, aber ich glaube, du kannst den als sehr gesund, diesen Konkurrenzkampf einschätzen. Es geht alles, aber nichts muss.
Also, ob die jetzt individuell nach Berlin gucken, ich glaube erstmal, dass bei uns in Summe in der Mannschaft eine unglaubliche positive Stimmung ist und sich alle megamäßig auf diese erste Bundesliga freuen, weil wir alle, und wir haben ja 10 Spieler mitgenommen aus dieser Mannschaft, weil sich das alle wirklich sehr, sehr hart über den Laufe der letzten Saison erarbeitet haben und einfach jetzt wirklich, sorry für den Ausdruck, mega Bock haben, da zu spielen. Und natürlich ist das nochmal das Sahnehäubchen, wenn du gegen Berlin spielst, keine Frage, gegen internationale renommierte Spieler, die da teilweise schon Champions League gespielt haben, teilweise Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das einfach sehr, sehr gute Volleyballer sind, da macht es nochmal mehr Bock, keine Frage. Ja. Aber überhaupt ist es einfach toll, ich sage jetzt auch mal so Derbys wie nach Freiburg zu fahren. Ja. Dort hast du eine volle Halle, die sind ausverkauft, die haben da ihre Affenbande als Zuschauer, wo sie alle in Grün sind und dementsprechend mega Stimmung machen. Auch da ist es einfach, da freuen sich alle drauf hinzufahren, zu spielen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, ich möchte jetzt da niemanden zurückstellen. Es gibt auch andere tolle Clubs und andere tolle Vereine, aber da haben wir einfach nur Lust drauf. Und wir wollen natürlich, und darauf haben sie auch Lust, auch tolle Heimspiele dem Publikum zeigen und zeigen, dass wir in dieser Liga angekommen sind und dass wir auch konkurrenzfähig sind. Vielleicht nicht gegen die Top 5 Teams, ja. Das ist aber auch gar nicht unser Anspruch, nicht unser Ziel. Aber dass wir in dem hinteren Drittel, wo wir uns bewegen oder in der hinteren Hälfte dementsprechend bei Heimspielen mit Unterstützung und Support von unserem Publikum gute, tolle Spiele abliefern und vielleicht das eine oder andere Spiel, wo keiner heute denkt, dass wir es gewinnen, vielleicht auch da nach Hause fahren können. Das wäre natürlich, ist das ein gewisser Wunschtraum, aber am Schluss steht über allem, das muss man auch sagen, drinbleiben.
Das ist, glaube ich, ein sehr realistischer Wunsch, also zumindest für die nächsten 5 Jahre. Wir sprechen gleich mal noch darüber, ob man denn überhaupt so richtig absteigen kann, sportlich absteigen und so weiter. Sprechen wir gleich drüber. Jetzt will ich aber noch auf eine Sache hinaus, nämlich darauf, dass es für die Jungs, wir nennen sie jetzt weiterhin einfach mal Jungs, ich möchte da nicht abwertend wirken, doch eine riesen Drucksituation sein wird, auch neben diesem ganzen Spaß und diesem ganzen Bock in der ersten Liga zu spielen, auch dieses erste Spiel in der MHP-Arena in Ludwigsburg, die anderen Spiele, dieses Rampenlicht, diese Scheinwerfer, die sind natürlich in der ersten Liga nochmal ganz, ganz anders und vielleicht auch noch ein bisschen heißer oder deutlich heißer als in der zweiten Liga. Wie versucht ihr das den Jungs irgendwie schon mal nahe zu bringen, dass das echt eine krasse Situation wird?
Also man sagt ja, man könnte sich auf alles vorbereiten. Ich sehe manches da etwas anders und in dem besonderen Fall ist es auch so. Auf manches musst du einfach erleben. Du kannst zwar drüber reden, aber es selber nie erlebt zu haben, ist einfach nicht das Gleiche. Ich glaube, man kann viel im Vorfeld tun und man kann das viel auch besprechbar machen und das werden wir natürlich auch tun, ja. Aber schlussendlich diese Drucksituation, das zu erleben, da muss jeder Spieler das sehr häufig erleben und je häufiger du diese Situation erlebst, desto leichter fällt es dir auch damit umzugehen, im Regelfall. Manche vielleicht nicht, aber im Regelfall die meisten. Also man kann sich natürlich ein bisschen vorbereiten, aber die Situation selber, MHP-Arena, egal wie viele Zuschauer kommen, die Kapazität ist 4,5, das ist eine große Halle, das sind wir nicht gewöhnt. da kommt eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut ist. Das erzeugt natürlich Druck. Wir werden als Trainer alles tun, diesen Druck zu minimieren, keine Frage. Ja. Und man darf auch eines nicht vergessen, weil wir jetzt immer von den Jungs sprechen, ich habe jetzt auch viel von den Ludwigsburgern, wir haben ja auf der anderen Seite auch ein paar Ältere dabei und die haben wir auch ganz bewusst in den Kader mit dazugenommen und auch ergänzt, weil die sowohl aus, so wie es in diesen Gesprächen, ich habe ja viele mit den neuen Spielern auch Gespräche geführt, sowohl auf der menschlichen Seite gut zu uns passen, aber auch natürlich sportlich. Also wir haben einen sehr erfahrenen Libero, es spielt holländische Nationalmannschaft mit dem Jeffrey Klock. Wir haben einen Tim Köpfli, Schweizer Nationalspieler, ist Ende 20. Ja. Da gibt es schon den einen oder anderen Spieler. Wir haben jetzt einen US-Amerikaner geholt, dem macht es nicht so viel aus, die Drucksituation, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben schon ganz punktuell uns auch verstärkt, um genau in diesen Situationen auch dann eine Mannschaft zu haben, die damit auch umgehen kann, ja. Und die damit vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler auch mitnehmen kann. Ja, wir spielen jetzt ja nicht mit sechs 18-Jährigen, sondern wir spielen ja auch mit einer ausgewogenen Mannschaft, die dementsprechend konkurrenzfähig sein soll. Ergänzt durch unsere eigenen Jugendspieler, durch überhaupt eine sehr junge Mannschaft. Aber der eine oder andere, ich hatte gerade vorhin unseren Kapitän, den Ben Simon auch genannt, der hat ja schon 4-5 Jahre Bundesliga auf dem Buckel, ja. Einer unserer Mittelblocker ist auch 22, spielt aber auch schon 4 Jahre. Mhm. Ja, also die haben alle schon eine gewisse Erfahrung dabei. Ja. Ein paar sind noch nicht so erfahren, aber ich glaube, der Mix, den wir da haben, zwischen Älteren, Jungen, Erfahrenen, Unerfahrenen, ich glaube, das macht ja am Schluss auch ein Team aus. Und deswegen haben wir alle, ich bin ja nicht nur derjenige, der da allein entscheidet, sondern auch in der Diskussion mit unserem neuen Geschäftsführer, auch mit anderen im Verein, dort eine Mannschaft auch ausgewählt, die nicht nur sportlich, sondern was viel wichtiger ist, auch menschlich gut zueinander passen soll. Am Schluss weißt du das nie, ob das funktioniert. Du hast eine Idee, ob das funktionieren könnte. An dieser Idee arbeitest du und dann guckst du, wie es jetzt gerade ist. Und deswegen kann ich sagen, die ersten 2 Wochen, ich war jetzt nicht jedes Mal im Training, ja, aber ich war ab und an mal dabei. Das harmoniert ziemlich gut. Werden wir aber auch erst sehen, wie gut denn wirklich, wenn die Stresssituation kommt. Weil im Moment ist es erstmal sich kennenlernen. Aber wir intensivieren das Ganze ja. Wir wollen ja auch Teambuildings, das gehört ja auch ganz regulär zu einer Mannschaft mit dazu. Die werden jetzt stattfinden nächsten Montag, nächsten Dienstag. Wir werden zusammen was kochen. Bin ich mal gespannt, was das dann wird. Aber das wird sicherlich lustig auf alle Fälle. Bestimmt, danach sind, ich bin dann nicht dabei, weil ich arbeite regulär. Die Jungs gehen am Dienstag noch nach Tripsdrill zusammen und wir machen dann noch übers Wochenende, haben wir ein Turnier Ende September in Freiburg. Und 4 Mannschaften sind da dabei. Und da gehen wir am Samstag vorher auch schon hin und machen auch noch ein Team-Event. Also wir investieren natürlich über Training in die sportliche Entwicklung, aber wir machen auch Dinge nebenher. Aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zum normalen Profisport heute einfach auch dazu. Oder sollte dazu gehören.
Zu dem Thema habt ihr dann auch einen Mentalcoach oder ist das, habt ihr das momentan noch nicht?
Das haben wir nicht. Ich weiß, dass der eine oder andere das hat, aber wir haben das im Moment nicht. Nein.
Ah, also der ein oder andere Einzelspieler hat quasi seinen
Mentalcoach. Nein, andere Mannschaften. Okay. Was wir aber natürlich haben, und das war mir an der Stelle erstmal viel wichtiger, ich habe jetzt gerade davon gesprochen, dass es uns gelungen ist, einen Athletikcoach auch zu bekommen. Aber es gibt ja das Thema physiotherapeutische Betreuung, auch das haben wir jetzt deutlich professionalisiert. Wir haben jetzt auch eine Klinik hier in Stuttgart, mit der wir zusammenarbeiten, wo wir relativ schnell, das ist ja heute auch nicht mehr so simpel und einfach, relativ schnell Termine, wenn ein Spieler mal umknickt, dann kriegt er halt einen schnellen Termin und dann brauchen wir auch schnell die Diagnose, ist der spielfähig, ist der nicht spielfähig, was für eine Behandlung braucht der, ist das Band gerissen, ja, nein, wie geht's weiter? Und dadurch, dass diese Klinik mit der Physiotherapie zusammengespannt ist, sind wir da und da hoffe ich einfach drauf und es hat sich jetzt schon sehr gut angefangen, dass da eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu letzten Jahr kommt.
Sowas sind natürlich auch Sachen, da denkt, glaube ich, ein Außenstehender überhaupt gar nicht drüber nach, dass man diesen medizinischen Background, dieses Netzwerk haben muss für genau solche Situationen.
Es geht, aus meiner Sicht geht es nicht ohne. Wir haben das letztes Jahr auch so ein bisschen probiert, aber haben uns jetzt dazu aus meiner Sicht deutlich professioneller aufgestellt, ja, sind auf einem anderen Level jetzt einfach angekommen auch, haben natürlich auch ein bisschen, es kostet auch ein bisschen was natürlich, haben wir da auch ein bisschen was für ein Budget dafür herangezogen, aber es ist absolut notwendig, es ist unverzichtbar, aber es sind auch so simple Dinge, denkt man vielleicht auch nicht dran. Die Jungs können ja auch mal ganz regulär erkranken, also ohne Sportverletzung. Auch da brauchst du ein Ärzteteam, mit dem du relativ schnell vielleicht die eine oder andere unkonventionelle Entscheidung, nicht dass kranke Spieler spielen sollen, aber der vielleicht auch einfach dann auch schnell therapieren kann, ja, wo dann nicht nur irgendwie auf einen Termin 3 Tage warten muss, sondern das einfach dann schnell geht.
Das und die Ärztinnen und Ärzte müssen sich natürlich auch mit dem Doping, Anti-Doping-Gesetz auskennen.
Auch das, ich meine, die Jungs kriegen da von uns natürlich die NADA-Richtlinien, ja, die Anti-Doping-Richtlinien, aber ich meine, selbst in jedem Inhalationsspray besteht potenziell natürlich die Gefahr, dass da was drin ist. Ja.
Und du vertraust ja deinem Arzt auch als Spieler.
Und der muss das wissen, weil wenn das der Arzt nicht weiß, verschreibt er dir ein Mittel, wenn der nicht weiß, dass du Profisportler bist und morgen steht dann ein Dopingkontrolleur, das ist mir zu meiner aktiven Zeit auch so gegangen, der steht unangekündigt bei dir vor der Tür.
Am besten morgens um 6
oder so
5.
ungefähr und sagt, so, und jetzt hier, Probe.
Ja.
Und dann ist auch Probe, ja. Da kannst du ihm auch nicht mehr sagen, du, ich habe jetzt gestern irgendwie und das war jetzt irgendwie doof und nee, dann ist Probe und dann, wenn du da nichts vorher angemeldet hast, dann bist du einfach positiv getestet. War bei mir zum Glück nie der Fall, aber ich hatte eine so witzige Geschichte. Ich hatte eine Europameisterschaft, ich weiß nicht, warum das so war, die war zufälligerweise auch in Deutschland. Da war ich 5-mal bei der Dopingkontrolle. Nach jedem Spiel. Das wird ja immer gelost, aber ich weiß nicht, was da los war und wer da irgendwie die Losfee war, aber jedenfalls war ich 5-mal bei der Dopingkontrolle. Die Jungs sind dann immer schon vorher nach dem Spiel nach Hause gefahren und ich bin immer als Letzter dann ins Hotel gekommen. Also das,
ja, aber auch solche Sachen passieren einfach, wenn du Profispieler, Profisportler, in welcher Sportart auch immer bist. Das passiert halt. Aber wie du sagst, du musst halt auch gerade jetzt sowas auf eine professionelle Ebene lupfen, sag ich mal, auf gut Schwäbisch.
Ja.
Das ist euch jetzt auch gelungen. Ihr habt heute, glaube ich, bekannt gegeben, dass die GmbH offiziell jetzt gegründet ist. Was macht die GmbH?
Also, ich bin auch froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, es freut mich. Es ist auch mit dem Michael Bonin haben wir jetzt auch einen Geschäftsführer für die GmbH. Und, das hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt, der MTV Ludwigsburg ist 100% Gesellschaft. Aber was auch, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, wir haben damit auch die Risiken, die immer bestehen in so einer Sportart, wie wir unterwegs sind, dass wir bezogen auf die finanzielle Ausstattung eben kein Risiko, und das wollen wir auch gar nicht sein. Deswegen versuchen wir mit all dem Geld, was wir haben, auch sorgsam umzugehen und dementsprechend das Budget und die Budgets, die wir haben, auch einzuhalten, dadurch aus dem Hauptverein auch ausgegliedert sind. Das muss ganz klar sein. Das war auch immer das Ziel schon. Wir arbeiten ja an diesem ganzen Thema Struktur und Professionalisierung der Strukturen nicht erst seit gestern, sondern es hat sich eine Mannschaft um den Michael Bonin herum entwickelt, knapp 10 Leute, die das Ganze auf eine andere Ebene heben wollen. Die alle im Moment, inklusive mir, wir arbeiten ja ehrenamtlich alle. Er arbeitet als Geschäftsführer auch in Anführungszeichen
ehrenamtlich. Also auch in der GmbH arbeiten alle.
Wir arbeiten alle und das, unser Credo war, das, was wir über und wo wir mit teilweise langjährigen Sponsoren ja auch in Ludwigsburg schon arbeiten, die haben jetzt teilweise noch ein bisschen was draufgelegt in der ersten Liga, dass wir das versuchen, maximal in die Mannschaft, Trainer, ärztliche Unterstützung einfach zu kriegen und all dem, was du auch, wir kriegen natürlich auch vom Hauptverein Unterstützung über die Geschäftsstelle und haben dort auch eine Teammanagerin etabliert. Das ist eine hauptamtliche Stelle, aber ich glaube zu 50%, so genau kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube zu 50%, versuchen wir im Moment, das über Ehrenamt aufzufangen. Das ist so und da musst du irgendwann, und das wird dann die nächste Stufe für uns als Verein sein, irgendwann wirst du diesen Sprung auch machen, wo du sagst, diese oder jene Funktion, ich nenne jetzt zum Beispiel Marketing und Vertrieb, musst du auf eine andere Ebene stellen. Wenn du andere vergleichbare Mannschaften, sei es in deiner Sportart oder in anderen Sportarten hast, die haben da wahrscheinlich eine hauptamtliche Stelle für Sponsorengewinnung. So, die haben wir im Moment nicht. Da arbeiten wir alle maximal dran, natürlich aber im Ehrenamt mit all den, sage ich mal, der Zeit, die wir außerhalb unserer regulären Jobs einfach haben. Und manchmal vielleicht auch nicht haben und dann bleibt halt auch manches, das ist halt gerade so, dann bleibt halt vielleicht auch manches liegen, was nicht liegen bleiben sollte. Aber das ist so, damit müssen wir umgehen. Das hat trotz alledem, glaube ich, wenn man jetzt drauf guckt, sehr, sehr gut funktioniert in Gänze. Ja? Sonst wären wir jetzt auch nicht da, wo wir gerade stehen.
Und jetzt hat es ja Potenzial nach oben, sportlich sowie wirtschaftlich.
Deswegen war auch unser Ziel, sportlich zu überzeugen. Das haben auch die Maxime, all das, was wir an Budget, an Sponsorengeldern bekommen, auch versuchen, annähernd in die Mannschaft zu stecken.
Eine Abschlussfrage hätte ich. Welche Schlagzeile würdest du nach dem ersten Heimspiel gerne lesen?
Die Barock-Wallis haben eine tolle Schlacht geboten und waren lange Zeit ebenbürtig mit Lüneburg. Das würde mich freuen, wenn wir da...
Vor der ausverkauften MHP-Arena.
Ja, ich weiß zwar nicht, wie das gerade funktionieren soll, aber würde mich freuen, wenn viele diesen Podcast hören und dann auch dementsprechend die Gelegenheit nutzen, am 21. Oktober um 19 Uhr in die MHP-Arena zu kommen.
Da haben wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir rühren also alle ganz fleißig die Werbetrommel. Ich glaube, man muss es echt mal gesehen haben, vor allem in der MHP-Arena.
Also das ist mega. Ich habe selber mal ein Spiel in der MHP-Arena, ein Spiel der Nationalmannschaft sehen dürfen. Im Rahmen der Volleyball Nations League, es ist wirklich spektakulär. Und ich kann es jedem nur sagen, die 130 Stundenkilometer Aufschlag, das muss man schon mal gesehen haben, weil das ganze Spiel ist unglaublich dynamisch und schnell. Und es macht, also ich kann es nur sagen, es ist begeisternd.
Da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich habe letztes Jahr in Paris tatsächlich die Ehre gehabt und durfte die deutsche Nationalmannschaft in Paris bei den Olympischen Spielen spielen sehen. Und das war der Wahnsinn. Also ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Das war der Wahnsinn. Deswegen auch diese, da gab es Steilwände fürs Publikum und auch für die Presseplätze. Und dann weißt du, worauf ich glaube ich hinaus will. Diese Steilwände, die waren so steil. Und da haben
diese Tribüne hat immer so leicht gezittert.
Diese Tribüne hat immer
gewackelt,
weil auch die Moderatoren, das Moderatoren-Duo hat auch die Leute immer zu dem Monsterblock, glaube ich, aufgerufen. Und diese Bewegung hat dann die ganze Tribüne so wackeln lassen. Und das war für mich ein Erlebnis, das hätte ich hätte niemals gedacht. Da haben sie gegen Deutschland hat gegen die
Frankreich.
USA gespielt.
Gegen USA?
Das war das Spiel, ja. Mhm. Und das war ein tolles Spiel. Ja. Wir haben das wirklich von ganz weit oben, und man würde es gar nicht meinen, dass man von ganz weit oben das dann auch noch alles so gut erkennen kann. Aber es war tatsächlich.
Also ich fand überhaupt, wir waren auch da in Paris. Also wir haben Beachvolleyball angeguckt. Wir haben auch das, also Halbfinale vom Elas Wickler gesehen.
Das war auch ein cooles Stadion, direkt am Eiffelturm.
Das war, also wir waren drei oder viermal waren wir da, also auch abends mal. Mhm. Das war unglaublich. Also dieses Stadion vom Eiffelturm, dieser Eindruck, der bleibt für immer. Es war ganz, ganz, ganz toll. Und wir waren auch in dieser Messehalle und wir haben aber leider das falsche Viertelfinale gebucht. Wir haben, glaube ich, Polen gegen Slowenien im Viertelfinale angeguckt.
Oh, ja,
mir wäre Deutschland, Frankreich lieber gewesen. Obwohl
ja,
sie natürlich sehr, sehr unglücklich verloren haben.
Also, aber es war einfach ganz arg toll, dieser ganze Spirit, den man da gespürt hat, auch von der Mannschaft, von allen Menschen. Es war
also nicht nur Volleyball, ich fand dieses Olympia in Paris, es war irgendwie alle Menschen, die man da getroffen hat auf den Straßen, die waren einfach nur gut drauf. So.
Ja.
Es war wirklich ein Fest, es war wirklich schön, da dabei gewesen zu sein.
Umso schöner, wenn es irgendwann mal wieder nach Deutschland kommt.
Wäre schön, ich weiß, dass das viele andere sehen, aber ich als Sportler kann nur sagen, es ist was Einmaliges und da kommt die Welt zusammen und das ist im Regelfall ein riesengroßes Fest.
Ja. Jetzt darf man euch bestimmt sehr, sehr gerne folgen auf Instagram zum Beispiel.
Ja, darf
unter man. Unter Barock-Wallis Ludwigsburg.
Jawohl.
Facebook auch. Gibt es das noch?
Wir haben noch Facebook. Also ich weiß, dass ob wir auf Facebook sind, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich weiß, dass wir auf Insta sind, dass wir fast 3000 Follower inzwischen haben. Ist nicht mega, aber wir haben die Fanbasis da aufgebaut und es wird Woche für Woche mehr. Und ich hoffe einfach über noch besseres Spielen und noch mehr Marketing und Werbung, dass wir dann irgendwann mal auch in den fünfstelligen Bereich kommen.
Ich glaube, da ist absolut Potenzial da, gerade für den Sport. Aber für auch sehr, sehr viele andere Randsportarten ist momentan, habe ich so das Gefühl, dass viele Leute auch Bock haben, mal was anderes zu sehen.
Ja, das erlebe ich auch. Und ich glaube, was das auch zeigt, ist, dass ja mit Dein ein Anbieter in dieses Feld auch vorgestoßen ist, der in Anführungszeichen diese Randsportarten, wobei da gibt es ja auch noch Unterschiede zwischen Basketball, Handball und Volleyball sicherlich, aber auch Eishockey, der diese ganzen Sportarten eben da bei sich in dieser Streaming-Plattform vereint. Und da sind wir auch froh, dass wir mit dabei sind als Volleyballer.
Das heißt, wenn man nicht in die MHP-Arena oder in die Innenstadt-Sporthalle kommen kann oder in die Rundsporthalle, kann man es über Dein sich die Spiele der Barockvolleys Ludwigsburg auch
anschauen. Kann man sie sich streamen, aber ich muss auch sagen, live ist deutlich besser.
Ihr habt es gehört. Geht in die Halle, schaut euch mal die Homepage von den Barockvolleys Ludwigsburg an, da findet ihr dann auch alle Spiele, wann es losgeht, da gibt es dann auch die Tickets. Ich würde mich freuen, euch dort zu treffen. Ich komme auch, habe ich jetzt gerade beschlossen.
Sehr schön, da freue ich mich.
Ja doch, ich hätte wirklich Lust auf das erste Spiel, vor allem in der MHP-Arena. Ich glaube, wird außergewöhnlich schön.
Da bin ich ganz sicher und ich weiß, dass die Jungs alles tun werden, dass das ein ganz, ganz toller erster Auftritt von uns sein wird.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich habe schon alles gesagt. Uns könnt ihr noch folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook ganz oldschool noch unter Sportregion Stuttgart. Ansonsten findet ihr uns im Netz unter www.sportregion-stuttgart.de, da auch alle Kontaktmöglichkeiten zum Feedback und zu Wünschen für den Podcast und für alles andere natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Reinhören und sag nochmal danke, Michael. Mir hat's Spaß gemacht.
Ja.
Richtig cool. Und dann geht zum nächsten Spiel oder am besten zu allen Spielen von den Barockvolleys. Und ich sag bis zum nächsten Mal, eure Debbie.